Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 55.
Ich bin Anna Arijanyan.
Alter.
32, aber bald 33.
Ich lebe in
Berlin.
Bei Twitter bin ich
Textautomat.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
5 bis 6.
Für eine 10 bräuchte ich
wieder offene Kitas, offene Spielplätze. Und Gesundheit. Und vor allen Dingen auch Gesundheit aller.
Das erste Wort, das mir gerade einfällt.
Rotwein, weil ich gerade ein Glas Rotwein neben mir stehen habe.
Ich würde gerne die Gedanken lesen von
Christian Drosten.
Danach riecht meine Kindheit.
Reifen Aprikosen nach Toastbrot mit Margarine und Beefy, weil meine Eltern mir immer in die Brotdose Beefy reingepackt haben.
Das bringt mich zum Lachen.
Mein Kind.
Das sollte sich niemals ändern.
Ich glaube, die Beziehung, die ich zu meinem Mann und zu meinem Kind habe.
Diese App habe ich zuletzt runtergeladen.
Das war die App Dr. Lip, mit der man online Arzttermine vereinbaren kann.
Das mag ich an mir.
Mein Humor.
Das mag ich nicht so gern an mir.
Dass ich sehr vieles sehr persönlich nehme.
Wenn ich nochmal Kind wäre, würde ich sofort
wieder auf Bäume klettern, weil ich es dann könnte und mich generell viel, viel mehr bewegen, weil ich dann beweglicher wäre.
Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde.
Oh, heute muss ich nur eine halbe Schicht arbeiten.
Mein liebster Karaoke-Song.
Backstreet Boys, I Want It That Way.
Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste. Welche wäre das?
Du hast ja gefragt, wonach meine Kindheit riecht. Ich würde noch fragen, wonach meine Kindheit schmeckt.
Darauf kann ich nicht verzichten.
Mein Handy.
Das werde ich nie, nie vergessen.
Meine Tochter sich in den Kopf gesetzt hat, Fahrradfahren lernen zu wollen und das dann einfach gemacht hat.
Beste Schimpfwort ever.
Schabensohn.
Anna, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Wow, ich fühle mich geehrt, danke.
Schön, dass du da bist. Und ich kann auf jeden Fall sagen, du bist die späteste Aufzeichnung, die ich jemals hatte. Es wird nämlich schon dunkel draußen. Ich kann hier gerade bei mir auf dem Feld sehen, wie hier noch gedüngt wird. Du hast eben auf deinem Balkon gesessen. Es ist jetzt deine Zeit, ja, wo du einfach mal ein bisschen Zeit für dich hast. Ne? Deswegen haben wir uns so spät verabredet.
Genau. Das ist das Schöne, ich konnte es mir aussuchen, ob zu welcher Uhrzeit wir aufnehmen. Und ich habe mir ja diese späte Uhrzeit ausgesucht, weil das am ehesten die Zeit ist, wo mein Kind schon im Bett ist, beziehungsweise gerade ins Bett gebracht wird. Und ich habe heute die Aufgabe meinem Mann überlassen. Die letzten paar Nächte habe ich das gemacht. Aber wir wechseln uns eigentlich immer so ein bisschen ab, je nachdem, wie fit man jeweils ist, ne, und wie kräftezehrend der Tag so war und wie viel Ruhezeit man dann am Abend so braucht oder ob man irgendwie abends was vorhat, wie ich jetzt heute. Aber heute habe ich gesagt, ich habe ein Podcast-Date. Jetzt muss ich mal die Kleine ins Bett bringen. Das heißt, er ist jetzt gerade dabei und macht ein bisschen Einschlafbegleitung und ich sitze hier im Nebenraum und darf Podcast aufnehmen und das ist gerade sehr wohltuend, weil ich jetzt wirklich Zeit für mich habe und Ruhe und mir ein Weinchen gönnen kann. Weil, wie das gerade so ist, ich habe das jetzt von vielen Familien gehört, seit quasi Beginn der Corona-Krise haben die Kinder immer so leichte Eigenheiten entwickelt. Also sehr viele Kinder schlafen tatsächlich später ein als normal. Und das ist bei meinem Kind auch so. Also die Einschlafzeiten haben sich massiv nach hinten verschoben. Gestern zum Beispiel ist sie, glaube ich, oh Gott, 10 war das oder halb 11 erst eingeschlafen, nach einem eigentlich sehr aufregenden Tag, wo sie auch wirklich gefordert wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht müde gewesen wäre. Und so ist das aktuell gerade jeden Tag bei uns. Und es wird gefühlt auch jeden Tag immer ein bisschen später. Und deswegen bin ich ganz froh um ein bisschen Ruhe aktuell.
Wie kräftezehrend war dein Tag?
Ich habe heute gearbeitet im Homeoffice, allerdings nur eine halbe Schicht, also nur einen halben Tag. Ich arbeite ja bei T-Online und bin dort Redakteurin. Und wir machen das momentan so, dass wir fast alle im Homeoffice arbeiten. Und ich habe mir aber meine Arbeitszeiten in Absprache mit meinem Chef so gelegt, dass ich größtenteils an den Wochenenden arbeiten kann. Und freitags und montags, genau. Also ich habe mir quasi so eine Klammer gelegt. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Und freitags und montags jeweils eine halbe Schicht. So, und das ist ganz angenehm für mich, weil jetzt gerade so ein bisschen mit den ganzen Ausgangsbeschränkungen und so weiter ist es mir und vor allen Dingen uns als Familie eh egal, wann wir Wochenende haben. Also ob wir unser offizielles Wochenende am Wochenende haben oder unter der Woche, ist ja erstmal Wurst. Und so kann ich quasi eher unter der Woche entspannen, habe dann auch eher mal Zeit, irgendwie mal einkaufen zu gehen oder sowas und bin ein bisschen flexibler. Das heißt, ich habe heute nur bis 13 Uhr gearbeitet und hatte dann Zeit, mich auch um mein Kind zu kümmern und auch so ein bisschen zu versuchen zu entspannen.
Wie alt ist dein Kind?
3 Jahre.
3 Jahre.
3 Jahre und 2 Monate, glaube ich.
Ja, ne, du hast es ja gerade schon gesagt und du hast es ja auch schon oft getwittert, ne? Hashtag Corona-Eltern. Das ist für uns Erwachsenen ja schon irgendwie eine total crazy Zeit, die ja irgendwie kaum zu fassen ist. Also ist meine Wahrnehmung zumindest. Und wie ist es mit dir und deinem Kind? Wie verändert sich das? Oder also ich muss da auch ganz doof nachfragen, weil ich keine Kinder habe. Wie ist da so euer Alltag? Wie ist der Umgang mit dieser Situation gerade?
Also unser Kind ist eigentlich ein Kita-Kind. Sie ist in der Kita, seit sie 1,5 ist und ist da auch also sehr, sehr gut angekommen. Also die Eingewöhnung lief sehr gut und sie liebt ihre Kita und sie fühlt sich da extrem wohl. Sie liebt ihre Erzieher, sie hat da ihre Freunde auch schon und so. Und deswegen ist es für das Kind natürlich ganz besonders hart gewesen, so von einem Tag auf den anderen komplett abgeschnitten zu sein von dieser Kita-Routine, weil ne, 5 Tage die Woche hast du halt den Großteil des Tages dort, muss man auch wirklich sagen. 8 Stunden, das ist ja nicht wenig. Und plötzlich ist halt dieses Sozialleben, und das ist ja quasi das Sozialleben eines Kita-Kindes, ist ja die Kita. Plötzlich ist dieses Sozialleben weggebrochen. Und anders als wir Erwachsene, die ja Telefon haben und Internet und so ein bisschen genau diese Tür und dieses Fenster zur Außenwelt und zu anderen Menschen, haben Kinder das nicht, zumindest kleine Kinder nicht, die das Internet noch nicht bedienen können. So. Das heißt, sie sind komplett auf uns angewiesen als diejenigen, die ihnen Gesellschaft leisten und sich mit ihnen beschäftigen und ihnen zuhören und Aufmerksamkeit schenken. Also dieses Kind ist nur noch von quasi 2 Erwachsenen abhängig, die alles sein sollen. Spielkamerad, Eltern, Freunde, Erzieher, wir sind das komplette Ersatzprogramm jetzt. Und natürlich freut sich unser Kind, dass wir jetzt plötzlich als Eltern auch mehr Zeit für sie haben. Ne? Klar. Aber andererseits, und das merkt man auch, geht ihr diese Eintönigkeit, dass es halt immer nur wir beide sind, auch ein bisschen auf den Sack. So, also man merkt also schon, dass sie das halt schon nervt und dass sie auch wirklich eine Sehnsucht nach anderen Kindern hat. Und das bricht einem wirklich das Herz und ihr fehlen auch die Spielplätze. Also wir versuchen auch oft rauszugehen, auch mal spazieren oder in den Wald oder in den Park, einfach nur um, weißt du, frische Luft zu schnappen. Und damit das Kind sich halt auch ein bisschen bewegen kann, ein bisschen rumfahren, Laufrad fahren, Fahrrad fahren, solche Sachen. Und immer, wenn man dann irgendwie versehentlich mal an so einem Spielplatz vorbeikommt oder zumindest an so einem Ort, wo sie ganz genau weiß, dass da in der Nähe ein Spielplatz ist, weil sie kennt sich ja in der Umgebung schon aus, dann guckt sie schon immer so ganz wehmütig und denkt sich dann so, ne? Und man sieht ihr wirklich im Gesicht an, dass sie das gerade richtig scheiße findet, dass sie da nicht hin darf.
Wie machst du ihr das begreiflich mit 3?
Ja, also wir haben ihr gesagt, dass es gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit ist und vieles gerade nicht so ist, wie wir das kennen und wie sie das kennt. Und viele Sachen sind jetzt einfach verboten. So genauso wie Spielplätze jetzt einfach verboten sind. Spielplätze sind gesperrt, da dürfen keine Kinder jetzt spielen. Das ist so, weil es sonst zu gefährlich ist. Also wir haben ihr versucht, wirklich so kindgerecht wie möglich zu erklären. Mhm. Und dass es auch noch zu gefährlich ist, dass die Kitas öffnen. Deswegen darf sie auch noch nicht in die Kita. Wir haben ja auch gesagt, kein anderes Kind darf in die Kita. Ne? Also dass sie nicht das Gefühl hat, sie ist irgendwie die Einzige, die von allem abgeschottet ist, sondern anderen Kindern geht es genauso. Und das versteht sie ja auch. Also es kommt ja bei ihr an, aber sie darf es trotzdem scheiße finden natürlich. Und sie darf auch dagegen protestieren und alle Gefühle sind okay und wir versuchen das aufzufangen. Und die meiste Zeit erweckt sie halt einfach den Eindruck, dass sie klarkommt, aber so an einigen Stellen merkt man halt schon, okay, es zehrt schon an ihren Nerven, dass sie zum Beispiel an einigen Tagen extrem reizbar ist, mit nichts zufrieden, also wirklich wie bei uns Erwachsenen auch, irgendwas stimmt da nicht, man ist mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden und dann ist alles doof. Und man kann es nicht so wirklich benennen, woran es liegt, aber unbewusst ist es bei ihr tatsächlich so, ihr fehlt halt einfach ihr größeres soziales Umfeld. Ihr fehlen auch ihre Großeltern, das muss man auch sagen. Also wir besuchen die Großeltern regelmäßig, die wohnen in Hamburg und wir fahren ungefähr ein oder zweimal im Monat, manchmal sogar auch noch regelmäßiger dahin und lassen sie auch manchmal übers Wochenende dort oder meine Mutter kommt auch manchmal hierher nach Berlin und bleibt irgendwie für ein Wochenende oder sogar für eine Woche oder sowas, wenn sie mal Zeit hat. Und sie liebt ihre Großeltern über alles so und vermisst sie ohne Ende. Und na klar, wir telefonieren auch über WhatsApp und so und machen Videotelefonie. Das ist halt nicht dasselbe. Und am Anfang, als das so losgegangen ist mit Ausgangsbeschränkungen und bitte auch nicht die Alten besuchen und so weiter, ne? Da war mein Kind auch so, dass sie die Großeltern so sehr vermisst hat. Also da war der Mangel wirklich so spürbar, dass sie jeden Tag Bilder gemalt hat für sie und das halt auch immer gesagt hat, so ich male jetzt dieses Bild, das ist für Oma, das tue ich in eine extra Tüte und wenn wir dann wieder zu ihr fahren dürfen, dann übergebe ich ihr die Tüte. Und diese Tüte ist jetzt mittlerweile randvoll mit Papier. Mm. So, und das ist halt schon... Also es ist herzerweichend. Wirklich. Mm. Und wie gesagt, wir versuchen für sie da zu sein, soweit es geht, und ihr all die Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, die wir ihr geben können. Wir sind auch in einer sehr luxuriösen Situation, muss man sagen, dass halt nur ich im Homeoffice arbeiten muss. So, mein Mann arbeitet im Museumswesen und da die Museen ja noch geschlossen sind, kann er nichts machen und hat quasi nichts zu tun und kann in der Zeit natürlich den ganzen Tag das Kind zu Hause betreuen, während ich Homeoffice machen kann. Das ist eine Luxussituation. Diese Situation haben nicht viele Familien. Und von daher ist es zumindest gut, dass das Kind wenigstens Aufmerksamkeit von einem Elternteil bekommt, während das andere arbeiten muss. Ja. Aber es ist trotzdem schwierig, wenn... Also gerade dann, wenn ich zum Beispiel arbeite und in so einer virtuellen Redaktionssitzung bin und wir machen Meetings und Videotelefonie und Zoom und dies und das. Und dann guckt sie schon so ganz verschüchtert durch die Schlafzimmertür. Also ich arbeite im Schlafzimmer. Durch die Schlafzimmertür macht die Tür so einen Spalt weit auf und möchte mir eigentlich etwas für sie sehr Wichtiges sagen und merkt dann aber, ich habe keine Zeit. Und das bricht einem dann halt auch so ein bisschen das Herz. Und sagt, Mama, oh nee, doch nicht so.
Ach Mann, ja.
Ja, und aber also wie gesagt, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Eltern sind wir klar. So.
Ich habe gestern Abend auch eine Videokonferenz mit ein paar Freundinnen, die auch Kinder haben, die auch noch klein sind und die Ähnliches berichten wie du, die halt auch so permanent irgendwie pendeln zwischen einem schlechten Gewissen und zwischen traurig sein und aber dann auch sowas wie eine Stärke und eine Fröhlichkeit auch geben müssen, um das Kind nicht noch weiter zu verunsichern. Zumindest haben sie so das Gefühl oder Bedürfnis und sind selbst dabei so unsicher.
Ja.
Findest du das auch so?
Ja, voll. Es ist einfach eine extrem schwierige Situation für uns Erwachsene, aber wir müssen ja trotzdem stark sein für die Kinder und nicht das Gefühl geben, dass wir schwimmen so in dieser Unsicherheit. Wir müssen eine Stärke ausstrahlen, die wir ganz, ganz oft nicht haben. Das ist schon schwierig und vor allem stecken wir als Erwachsene unsere eigenen Bedürfnisse gerade natürlich auch massiv zurück. Ne? Das muss man ja auch nochmal sehen. Natürlich ist, also gerade für mich, für meinen Mann und mich, ich kann ja auch nur für uns beide sprechen, ist gerade wirklich das Wichtigste, dass das Kind gut durch diese Zeit kommt. So, das Kind ist gerade wirklich das Wichtigste. Wie gesagt, weil sie eben auch kein Fenster zur Außenwelt sonst hat, als durch uns und durch unsere Hilfe. So. Aber das bedeutet auch, dass wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen müssen, dass wir weniger Zeit für uns haben, sowohl für uns individuell als auch eben für uns als Paar. So, also wir können nicht mal eben sagen, wie wir das vielleicht früher vor Corona gemacht haben.
Dass vor tausend Jahren gefühlt, ne?
Ja, also wie irgendwie aus dem letzten Jahrtausend. Wir können nicht mal eben irgendwie einen Babysitter engagieren oder das Kind dann, wenn wir in Hamburg sind, bei den Großeltern lassen oder so und dann irgendwie einen Abend oder ein Wochenende für uns haben. Wir sind abends, auch weil das Kind ja sehr, sehr spät jetzt ins Bett geht und sehr spät einschläft, haben wir abends noch weniger Zeit für uns als Paar und sind meistens so geschlaucht und so müde und so gerädert, dass wir eigentlich einfach nur todmüde ins Bett fallen und uns gerade mal irgendwie in 2-3 Sätzen unterhalten können über den Tag in Ruhe, bevor wir komplett wegratzen. Also so richtig Paarzeit ist auch nicht. Und ja, auch Zeit für uns individuell als Menschen ist halt nicht so viel. Ne? Also ich vergleiche mich sehr, sehr ungern mit anderen Menschen und vor allen Dingen bringt es auch nichts, mich jetzt irgendwie mit kinderlosen Singles zu vergleichen. So. Aber in diesen Situationen denke ich mir, ich hätte jetzt gerne wirklich so viel Zeit wie kinderlose Singles.
Ja, aber einfach, das ist doch auch vollkommen legitim, ne?
Einfach also, um Zeit für mich zu haben, um einfach auch mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach nur mich auf eine Sache konzentrieren zu können. Und sei es auch nur, dass ich mir, was ich mir gerade sehr wünsche, wirklich mal diese hochgelobten Yoga-Videos auf YouTube anzugucken und versuchen, das irgendwie nachzuturnen, weil ich merke, wie mein Körper tatsächlich jetzt gerade abbaut in dieser Zeit, weil ich mich so wenig bewege. Das fehlt mir zum Beispiel auch total. Und also wie gesagt, Elternbedürfnisse stehen gerade ganz, ganz weit hinten auf der Agenda. Und ja, das merken wir. Und halt auch wirklich dieses permanente Schuldgefühl. Man ist irgendwie zu wenig für das Kind da, weil man ja auch arbeiten muss. Man ist zu wenig für sich selber da, man ist zu wenig für den Partner da. Und man hat auch selber irgendwie gar keine Übergangszeit. Also so geht's mir zumindest. Wenn ich arbeite im Homeoffice, dann sitze ich ja, also wenn ich eine volle Schicht mache, 8 bis 9 Stunden am Computer im Schlafzimmer. Und wenn ich dann Feierabend habe und den Laptop zuklappe, dann stehe ich auf, mache 3 Schritte, gehe aus dem Schlafzimmer raus und mich begrüßt sofort ein Mama! Und schon bin ich in der Kinderbetreuung drin. So. Und vorher war es halt so, wenn ich Feierabend hatte, dann bin ich aufgestanden, aus der Redaktion rausgegangen und hatte noch ungefähr 30 bis 40 Minuten Fahrzeit nach Hause, wo ich runterfahren konnte, also wo ich wirklich mal abschalten konnte. Das war so der Leerlauf, den ich immer brauchte und dieser Übergang von so Arbeitstag zu Freizeit. Freizeit im Sinne von Kinderbetreuung.
Ja.
Und das ist jetzt komplett weggefallen und man kann gar nicht so richtig gucken, also man kann gar nicht so schnell gucken, wie es passiert, dass man plötzlich vom Arbeitstag in Familienzeit rutscht, ohne mal einen Moment durchzuschnaufen und zu gucken, so, so okay, Feierabend. Ja. So, das hat man nicht wirklich.
Ja.
Aber ich muss dazu sagen, also was mich persönlich betrifft, ich arbeite ja jetzt auch weniger, also wir haben alle unsere Arbeitszeiten reduzieren müssen. Das hilft schon, also es ist ein guter Ausgleich. Also würde ich so viel arbeiten wie vor der Corona-Krise, dann wäre es schlimmer auf jeden Fall.
So wie du es beschreibst, beschreiben es ja auch ganz viele Eltern bei Twitter. Ist das für dich auch als Mutter und als Frau und ist das für dich auch erleichternd zu sehen, ich bin nicht alleine, weil ich nehme das häufig wahr, dass bei vielen Müttern oder auch Vätern, wie auch immer, dieses schon oft Vergleichende passiert. Ne? Also bin ich jetzt da gut, bin ich nicht so gut, kann ich meine Grenze offen kommunizieren, wobei du das ja, wie ich finde, bei Twitter eh immer sehr, sehr deutlich machst. Aber ist es jetzt ein Stück weit erleichternd zu sehen, andere strugglen da in einer ganz ähnlichen Art und Weise?
Es tut auf jeden Fall sehr gut zu sehen, dass man nicht alleine ist. Klar, jede Familie ist anders und jede Situation ist anders, aber so im Allgemeinen sieht man ja schon, dass diejenigen, die gerade am meisten unter diesen sogenannten Lockdowns oder den Ausgangssperren leiden oder Kita-Schließungen und Homeschooling, das sind halt leider die Familien, weil der Eindruck einfach da ist an Familien und vor allen Dingen an die Kinder wird gerade am wenigsten gedacht seitens der Politik. Und zu sehen und mitzubekommen, dass andere Familien das eben nicht so total auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach, das ist doch alles kein Problem, ist doch cool, dass wir so viel Familienzeit haben plötzlich, so. Ja. Das ist schon auf eine gewisse Art sehr wohltuend, weil man sich auch nicht wie die schlimmste Mutter überhaupt vorkommt, mhm. weil man so Momente hat, wo man wirklich, wirklich denkt, oh Gott, ich wünschte, ich hätte kein Kind bekommen. So. Und natürlich hat man diese Momente. Und es ist einfach schön, dass auch andere Eltern das auch zugeben können, dass sie auch Schwächen zugeben können, dass sie halt auch mal düstere und dunkle Gedanken zugeben können und sagen können, ganz ehrlich, wie beneide ich gerade kinderlose Singles. So, ich hätte wirklich gerne diese Wohnung für mich alleine jetzt. Das ist schön. Auf der anderen Seite entsteht auch eine sehr große Solidarität. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sich irgendwie mit anderen vergleicht und denkt, ja geil, anderen geht's auch schlecht.
Nein, um Gottes Willen.
Sondern man sieht, anderen geht's auch schlecht und ich zeige jetzt Mitgefühl und ich bin solidarisch und ich tröste die anderen auch mit und sage, hey, ich fühle, was du fühlst und ich denke an dich und so. Mhm. Und diese Solidarität unter Eltern gibt es gerade ganz, ganz stark. Unter komplett Fremden im Internet. Das finde ich ja auch sehr schön. Und was ich auch angenehm finde, ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen von T-Online, also die auch Eltern sind, dass ich die halt auch nochmal auf eine ganz andere, neue Art kennenlerne. Weil so normalerweise im professionellen Umfeld ist es ja eher so, man spricht vielleicht über die eigenen Kinder mal eben kurz in der Mittagspause in der Kaffeeküche, so 5 Minuten. Und ansonsten ist es eigentlich egal, was die anderen für so ein Familien- oder Privatgefüge haben, weil wir sind ja alle Profis und haben auf der Arbeit eigentlich nicht viel Zeit für Smalltalk. So. Und jetzt in dieser Situation ist nochmal eine ganz andere Art von Zusammenhalt da. Man schreibt sich auch mal ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher, wie es einem so geht und wie es der eigenen Familie geht. Man tauscht sich aus, man gibt sich gegenseitig Tipps, wie man denn die Kinder am besten beschäftigen kann und so. Oder man kotzt sich einfach beieinander aus so und sagt, oh, das war heute wieder so nervig, als mein Kleinkind die ganze Zeit im Hintergrund genölt hat, während ich hier in der Konferenz sitzen musste. So, das ist sehr, sehr schön, weil das auch nochmal eine Art von Kollegialität schafft, die es vorher so nicht in der Intensität gegeben hat. Und das ist auch sehr, sehr, sehr gut.
Das nehme ich auch tatsächlich wahr bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass man sich trotz der Entfernung jetzt in der 7. Woche Homeoffice trotzdem irgendwie näher kommt.
Naja, wir haben sogar ein Slack-Channel, nur für die Eltern in der Redaktion.
Oh, super, okay.
Damit die quasi ihren Raum haben für sich und da auch alles Mögliche reinschreiben und sich austauschen können. Und was auch ganz, ganz lustig war, letztens hatten wir bei T-Online ein virtuelles Team-Event. Also wir haben uns auf Zoom und auf Microsoft Teams getroffen. Wir haben verschiedene Räume sozusagen, also Call- und Chat-Räume erstellt, die quasi so ein bisschen wie so Clubs fungiert haben oder Räume in so einer Disco. Also bei
Ach, wie
in dem einen Raum hat ein Kollege Musik aufgelegt. Der andere Raum war irgendwie für Smalltalk und so Bargespräche und Kneipengespräche gedacht. Wiederum ein anderer Raum war der Karaoke-Raum und so. Also das war echt cool.
Ach, toll.
Und das ist dann auch nochmal verbindend. So. Ja. Also dass man wirklich so improvisiert in dieser Situation und sagt, komm, wenn wir uns schon nicht live sehen können und irgendwie so Betriebsausflüge oder Team-Events machen können, machen wir das halt im Internet.
Und warst du im Karaoke-Raum?
Ich habe leider an diesem ganzen Team-Event gar nicht teilnehmen können.
Oh nein.
Weil das blöderweise genau der Abend war, wo ich mein Kind zu Bett gebracht habe. Und ich dachte, das geht schnell vonstatten, weil das mal wieder so ein Tag war, wo sie sich so richtig ausgepowert hat mit irgendwie kilometerweit Fahrradfahren und Fußballspielen und dies und jenes. Und sie hat auch ein Trampolin in ihrem Kinderzimmer und ist da wirklich stundenlang Trampolin gesprungen. Ich dachte, boah, die ist so kaputt gespielt, die wird jetzt einfach ins Bett fallen und komplett wegnicken. Dem war nicht so. Und die Einschlafbegleitung hat extrem lange gedauert und danach war ich so müde, dass ich auch nicht mehr irgendwie abends dann mit dazu stoßen konnte und wollte, weil ich dachte, oh nee, die Energie habe ich nicht mehr.
Ja.
Und habe dann irgendwie am nächsten Tag mich mit den Kollegen unterhalten und gefragt, wie sie es fanden und was es so alles gab. Und dann fand ich es schon ein bisschen schade, dass ich nicht dabei sein konnte, aber es war cool, das alles so zu hören, was es so gab.
Aber wärst du dabei gewesen, hättest du die Backstreet Boys gesungen?
Ich hätte definitiv die Backstreet Boys gesungen. Also ich glaube, mit der beste Karaoke-Song überhaupt ist I Want It That Way, weil ich kann den kompletten Text auswendig.
Mhm.
Und man kann so wunderbar schmalzig so dazu abgehen. Also wirklich so komplett verkitscht. Und ach, das macht dann halt einfach Spaß. Also wirklich dieser 90er Boygroup, R&B, Pop-Kitsch, den man so aufs Parkett legen kann. Das ist großartig.
Super gut. Diese Frage ist jetzt neu im Fragebogen. Eine mittlerweile ganz liebe Freundin und auch eine Dame, die in diesem Podcast hier schon vorkam, die Anne, Anne Gret, die schlug nämlich diese Frage vor, weil sie so unglaublich viele Emotionen wecken kann, wenn denn jemand dafür offen ist. Ich finde, Karaoke ist ja so eine Sache, daran erkennst du ja auch irgendwie ein bisschen was. Ne? Traut sich das jemand? Kann da jemand über sich lachen, ja oder nein? Kannst du gut über dich lachen?
Ich glaube, ich kann sehr gut über mich lachen.
Das hätte ich jetzt auch gedacht bei dir.
Mhm. Es hat eine Weile gedauert tatsächlich, bis ich so weit war, dass ich zu so einer Person wurde, die über sich selber lachen kann. Ich war als Kind und als Jugendliche extrem komplex behaftet und sehr unsicher. Und deswegen war so diese Sache mit der Selbstironie und über mich selber lachen können immer sehr, sehr schwierig, weil ich leider auch phasenweise so Situationen hatte, wo andere über mich sehr viel gelacht haben. Und ich in der Schule, also mobben würde ich es nicht wirklich nennen, so weit ist es nicht gekommen, aber ich war nicht die beliebteste, sagen wir es so. Und das hat mich insofern geprägt damals, dass ich, wie gesagt, ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl hatte, sehr viele Komplexe hatte und deswegen nicht so wirklich die Distanz zu meinen Schwächen, dass ich dann über sie lachen konnte.
Okay.
Und das hat sich aber nach und nach entwickelt mit dem Erwachsenwerden so ein bisschen.
Hast du das denn bewusst vorangetrieben? Also dieses Reflektieren, okay, ich habe da jetzt diese Schwäche und ich fühle das und ich muss dagegen angehen, oder war es ein Prozess?
Ich glaube, bewusst habe ich es nicht gemacht. Das war so ein bisschen ein Prozess. Ich glaube auch, dass das Internet sehr dabei geholfen hat, weil ich plötzlich Umgang mit Menschen hatte, die einen ähnlichen Humor hatten wie ich und auch ähnliche Charaktere waren wie ich. Und ich so ein bisschen aus meinem Real-Life-Umfeld so ein bisschen auch rausgekommen bin, wo muss man sagen, viele Menschen auch leider sehr oberflächlich gewesen sind, Gerade in der Schule ist es ja so, Menschen in der Schule, gerade Jugendliche, die so ein bisschen dabei sind, sich selber zu finden und so, die neigen natürlich auch dazu, sehr, sehr oberflächlich zu sein und andere zu bewerten und zu beurteilen, vorschnell. Und als ich dann so in dem Alter war, wo ich halt immer mehr im Internet war und mich immer mehr sozusagen in digitalen Sphären rumgetrieben habe, sei es in Foren oder sonst irgendwo, habe ich halt gemerkt, aha, okay, da sind Menschen, die teilen meine Interessen, die teilen meine, ja, auch mein Sinn für Humor so ein bisschen, aber die sind vielleicht auch ähnlich aufgebaut wie ich, was so ein bisschen diese Komplexe betrifft. Also die sind nicht so die selbstsichersten. So. Die kompensieren das dann aber über ihren Humor. Und dann habe ich mir das so ein bisschen von denen abgeguckt und habe gemerkt, ah, okay, das geht. Also man muss nicht unbedingt die selbstsicherste Person der Welt sein, um Witze über sich machen zu können. Ganz im Gegenteil. Und dann habe ich das mehr oder weniger so für mich übernommen, aber das war, glaube ich, nie bewusst, sondern das war eher so ein bisschen Abgucken von anderen.
Aber irgendwann hat sich das Gefühl dazu eingestellt, also das, was erst abgeguckt war, fügte sich dann irgendwie in dich und deine Person?
Ja, voll. Und vor allen Dingen hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, was meine Stärken sind. Ich hatte in der Schule, glaube ich, immer so ein ganz verzerrtes Bild von dem, was ich gut kann. Ich dachte nämlich immer, dass ich zum Beispiel in Kunst, also in dem Schulfach Kunst, sehr, sehr gut bin. Das war ich auch. Und ja, Sprachen kann ich auch ganz gut, aber das fand ich jetzt nicht so besonders. Und dann, als ich irgendwann mit dem Abi durch war und angefangen habe zu studieren und neben dem Studium dann angefangen habe für so ein, ich habe in Kiew studiert am Anfang, habe ich für so ein Kieler Stadtportal geschrieben, so frei, auf Auftragsbasis und habe so zum Beispiel Rezensionen von Theaterstücken und so weiter gemacht. Also wirklich so, welche Veranstaltungen laufen in dieser Stadt und warum sollte man die sich ansehen?
Ja.
Und habe dadurch gemerkt, dass ich eigentlich doch schon ziemlich ganz geil schreiben kann. So. Und dass mir das liegt und dass das vor allen Dingen sehr schnell von der Hand geht. Also das habe ich auch gemerkt, dass ich nicht so lange brauche, einen guten Text hinzukriegen wie vielleicht andere Leute. Und dass ich dann auch noch in der Lage bin, in diesem Text auch noch so kleine Feinheiten und Spielereien unterzubringen, die das Ganze auch noch interessant zu lesen machen. Und da wurde mir klar, ah, okay, das kann ich gut. Ich kann mit Sprache spielen, ich kann mit Sprache Humor erzeugen. Dann sollte ich dabei vielleicht auch bleiben. So, und dann kristallisierte sich der Wunsch raus, Journalistin zu werden und über alles Mögliche schreiben zu dürfen. Und je weiter ich das verfolgte, umso besser gelang es mir und umso mehr wurde mir klar, okay, das will ich machen und das kann ich gut.
Dann hast du dem Internet, also diesem großen Begriff Internet, ja eigentlich eine Menge zu verdanken, ne?
Voll. Also ohne das Internet, ohne das Internet hätte ich nicht diesen Beruf, den ich habe und dann hätte ich also einfach mal ein bisschen weiter früher nochmal angesetzt, ohne das Internet hätte ich auch diesen Berufswunsch nicht gehabt. Weil die, sagen wir, den Journalismus, den ich in der Zeitung gelesen habe, der kam mir so weit weg vor. So unerreichbar. Ich dachte, boah, was sind das für Götter, die da schreiben müssen. Da muss man ja, was weiß ich können und was weiß ich haben und überhaupt. Und das war mir alles so. Das war alles so utopisch, da zu landen. Ganz lustig irgendwie im Nachhinein, wenn man jetzt sagt, Print ist tot. Und das Internet, das war halt einfach ein bisschen demokratischer. Ne? Da konnte irgendwie jeder was reinschreiben und ich, kleines Lichtlein auch. Und so kristallisierte sich das raus. Und ohne Twitter, muss man dazu sagen, ohne dieses sehr tolle und teilweise auch sehr schlimme soziale Netzwerk Twitter, wäre ich auch nicht in der Position, in der ich jetzt bin, weil ich Twitter einfach sehr viele Kontakte zu verdanken habe, die ich einfach so durch stumpfe Bewerbungsschreiben oder so etwas nie gekriegt hätte. Ich bin seit 2009 bei Twitter, also war relativ am Anfang schon dabei und durfte dadurch, glaube ich, Kontakte knüpfen zu Journalistinnen und Journalisten und so Medienmenschen oder halt auch so Internet-Ikonen, wenn man so will, die schon Einfluss haben, schon damals Einfluss hatten und auch jetzt Einfluss haben und die mich auch dankenswerterweise gesehen haben durch dieses Twitter, weil auf Twitter waren da erstmal auch alle gleich, ne? Also
ja.
Wir haben alle unsere damals 140 Zeichen geschrieben und Witzchen gemacht und Wortspiele und so weiter und so fort. Und weil ich das offensichtlich ganz besonders gut konnte, wurde ich gesehen und wurde retweetet damals. Und es gab ja auch noch diesen Follow Friday, wo irgendwie Leute am Freitag empfohlen wurden, dass man denen doch mal folgen solle und so. Und ich war da regelmäßig offensichtlich mit dabei. Und plötzlich folgten mir ganz viele Journalistinnen und Redakteure und so und erzählten doch, wie lustig ich bin. Und so führte halt eines zum anderen. Und man hat dann irgendwann angefangen, sich privat, also in DMs zu schreiben und sich füreinander zu interessieren. Und dann haben einige Leute mitbekommen, dass ich Journalistin werden will und haben gefragt, ob sie mir mit irgendwas helfen können.
Oh, wie toll, super.
Haben mir zum Beispiel Praktika vermittelt oder so. Also wirklich klassisches Vitamin B, aber über Twitter. Und das war schon cool.
Ja, und total.
Ja, dann bin ich halt also wirklich dank Twitter an so Stationen gekommen wie Neon damals bei Gruner und Jahr, wo ich ein Praktikum machen durfte. Oder ja, Spiegel Online auch so. Und ja, dann war ich irgendwann bei der Welt und dann war ich irgendwann bei BuzzFeed und jetzt bin ich bei T-Online, auch alles nur dank Twitter.
Überleg es dir mal, ne? Also ja. So oft schimpfen wir ja auch nun über dieses Netzwerk, aber wenn man mal so überlegt, wen hat man schon alles kennengelernt, welche Kontakte hat man, wen kann man um Hilfe bitten oder wer bietet vielleicht auch Hilfe an, das ist schon echt enorm, ne?
Ja, also das ist wirklich unglaublich so. Und wenn man, keine Ahnung, wenn ich jetzt in die Zeit zurückreisen könnte und meinem damaligen Ich, der Anna von 2009, die sich gerade erst in diesem Netzwerk angemeldet hat und sich Textautomat genannt hat, weil sie quasi wie eine Maschine Texte ausspucken kann, man muss einfach mal eine Münze reinwerfen.
Ist das so? Wirklich?
Ja, daher so kam ich auf den Namen.
Okay, das fließt aus dir raus. Bitte ja. Werfen Sie eine Münze ein.
Zack. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Hätte ich das damals dieser Anna gesagt, wozu dieses Twitter sie irgendwann führen wird, ich glaube, Anna von 2009 hätte mich wirklich schallend ausgelacht und gesagt, hier, du spinnst wohl.
Ja.
Aber ja, das ist echt so ein kleines Wunder und deswegen, also es erfüllt mich mit sehr viel Demut, weil ich weiß, wie viel Glück das auch bedeutet hat, so einfach diese Leute kennenlernen zu dürfen, die einen auch fördern und sagen, du bist gut und ich möchte dich unterstützen und dich ein bisschen auf deinem Weg begleiten. So.
Was ich auch verrückt finde, ich war im vergangenen Jahr, war ich auf einer Fortbildung am Starnberger See für Radioleute. Und man trifft sich dann da immer direkt auf dem Steg. Und weil wir uns zwar auch alle schon in echt kennen, aber auch über Twitter halt verfolgen, konnten wir sofort loslegen, als hätten wir uns wirklich vor 10 Minuten das letzte Mal gesehen, weil man irgendwie so eine gemeinsame Basis hat, ne?
Ja, das ist auch, ich weiß nicht, bist du regelmäßiger so auf der Republika?
Nee.
Ich finde so ein bisschen, die Republika war, das ändert sich, finde ich, immer so mit Jahr zu Jahr, aber so die ersten Republikas, auf denen ich war, ich glaube, das war irgendwie 2014, 2015, 2016 so, die waren wirklich wie so ein Klassentreffen.
Ein Twitter-Klassentreffen.
Ein Twitter-Treffen.
Ja.
Also es war, man ist irgendwie, man ist auf dieses Gelände gekommen Und man hat dann ja immer so diese Namensschilder, Aufkleber an der Brust packen, wo man sowohl seinen eigenen richtigen Namen hinschreiben kann, als auch eben irgendwie das Twitter-Handle oder so, oder den Künstlernamen. Und ich hatte da ja halt immer Textautomat draufstehen. Und ich hatte wirklich, ich kam auf dieses Gelände und die Leute haben einen angesprochen mit: Ich kenne dich aus dem Internet. Und ich kenne dich auch, ich kenne dich von Twitter. Ich
bin, ja, toll.
Ich dich auch.
Abgefahren, ne?
Dann hat man sich halt unterhalten, als, wie gesagt, als hätte man sich irgendwie gestern erst irgendwie live bei einem Weinchen unterhalten und würde einfach da anknüpfen, wo man aufgehört hat. So.
Ja, das ist irre. Und dann sitzt du da am Starnberger See bei strahlendem Sonnenschein und kristallblauem Wasser und dann, ach, guck mal, da kommen die beiden vom Machiavelli-Podcast. Mhm. Ach ja, guck mal, Jan Vassili, hi. So, ach ja, eben noch gelesen, abgefahren. Ja, es ist schon wirklich cool.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und man merkt, finde ich, so ein bisschen, ich hoffe, das hört sich jetzt nicht arroganter an, als es gemeint ist, aber ich finde, die Leute, die im Internet cool sind, also wirklich cool und lässig und toll und intelligent und kreativ, die sind im echten Leben so, also die wären früher in der Schule immer die Außenseiter gewesen, weißt du? Mhm. So, immer so ein bisschen diejenigen, die am Rand standen, die vielleicht ein bisschen stiller waren oder die so ein bisschen verrückt waren, die mit den komischen Hobbys, weißt du, immer so ein bisschen entweder die Nerds oder die schüchternen Mauerblümchen, aber halt nie so die Beliebten. So. Und diejenigen, die immer beliebt gewesen sind, so habe ich die Erfahrung gemacht, so von meiner Schule zum Beispiel, oder so aus meinem Umfeld, diejenigen, die immer so im echten Leben cool und beliebt sind und irgendwie alles erreicht haben und überhaupt, die sind im Internet teilweise so unbeholfen und so peinlich und wo ich mir denke, oh, bitte und nein und teil doch jetzt nicht dieses Verschwörungsvideo auf Facebook.
Ja, okay. Ich habe gerade überlegt und bin jetzt mal so ganz schnell in so einem Schnelldurchlauf die vergangenen Folgen durchgegangen, dieses Podcasts. Und ja, ich glaube schon, dass etliche auch diejenigen waren, die dann vielleicht auch eher beobachtend waren in der Schulzeit. Aber es gibt dann, glaube ich, doch auch die auch schon während der Schulzeit so extrovertiert waren, dass sie auch jetzt im Netz weiterhin eine Bühne brauchen. Mhm. Also vielleicht, ja, vielleicht bei manchen passt es, bei manchen glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, was uns alle eint, ist dieses Bedürfnis, gesehen zu werden.
Ja.
Oder gelesen zu werden, gehört zu werden, wie auch immer. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir da geht gerade, ich finde es momentan noch ein bisschen stärker, weil uns ja auch allen die Bühne im echten Leben ein bisschen fehlt. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich hatte am Anfang dieser Corona-Krise, als wir dann alle irgendwie zu Hause hockten und nichts mit uns anzufangen wussten, so ein bisschen das Gefühl, du kennst ja bestimmt diesen Begriff Fear of Missing Out, ne? Dass irgendwie man das Gefühl hat, man sitzt zu Hause und alle sind draußen und haben Spaß und man verpasst was. Ich hatte dieses Fear of Missing Out, aber im Internet. So, weil ich das Gefühl hatte, alle machen jetzt im Internet was. So, die einen machen irgendwie Livestreams und Live-Interviews und die anderen spielen irgendwas auf ihrem Klavier und gibt irgendwie Instagram-Lesungen und dann gibt es.
Wie verrückt die ersten Tage.
Zoom-Partys und so. Und alle haben irgendwas gemacht und ich saß da und dachte mir so, ja, aber ich habe doch überhaupt keine Zeit, mir das anzugucken. Und hatte wirklich das Gefühl, ah, okay, ich verliere gerade den Überblick. Ich hab keine Ahnung, wer was macht und überhaupt. Und ich schaffe das alles gerade gar nicht. Und ich schaffe es noch nicht mal, das alles zu konsumieren, geschweige denn irgendwie selber was dazu beizutragen. Und habe mich da auch so ein bisschen dann abgehängt gefühlt, weil alle irgendwie was Cooles machen, nur ich nicht. Bis ich dann einfach gecheckt habe, dass irgendwann bei sehr, sehr vielen Leuten nach ein paar Tagen auch schon die Luft raus war. So, und sie dann halt auch irgendwann in so eine Lethargie verfallen sind und dachten, oh Gott, wir müssen
jetzt
gar
haben
nicht,
wir es durchgespielt.
Wir müssen jetzt gar nicht irgendwie unsere Bühnen ins Internet verlegen. Wir können halt auch einfach wir dürfen gelangweilt sein und wir dürfen auch nichts tun und wir dürfen halt auch einfach mal miese Laune haben. Das ist völlig in Ordnung. So. Mhm. Und das finde ich gerade auch ganz angenehm zu sehen, so dass du nicht das Gefühl haben musst, nur weil in Anführungsstrichen wir jetzt mehr Zeit haben, dass wir jetzt auch irgendwie effizienter oder produktiver sein müssen, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil.
Ich weiß auch gar nicht, ob es da so um die Produktivität und Kreativität und die zur Schaustellung der Kreativität geht, sondern vielmehr dieses, sonst bin ich vielleicht bei der Arbeit oder wo auch immer und da bin ich im Austausch mit Menschen und die sehen mich und die spiegeln mir irgendwas zurück, im besten Fall was Gutes. Und das bleibt jetzt aus. Also in der Hoffnung, dass dann im Internet mir vielleicht jemand sagt, hey, witziger Tweet oder schau mal ein Selfie. Also ich habe selber, ich habe auf einmal bei Twitter etliche Fotos gepostet. Das mache ich eigentlich sonst nicht so oft. Ne?
Ja.
Fand ich irgendwie ganz spannend.
Ja, das stimmt. Also ich poste auf Instagram viel mehr als gewöhnlich.
Da bin ich fast gar nicht mehr. Seit Corona habe ich das Gefühl, das ist mir irgendwie zu viel.
Auf Twitter, ich habe ja schon immer viel getwittert. Also ich habe auch das Gefühl, dass Twitter für mich so eine Art Ventil ist für Dinge, die schon in meinem Kopf sind und die raus müssen. So. Und zu twittern entlastet mich eher, als dass es mich belastet. Oder dass es irgendwie Arbeit macht oder so. Und ja, also deswegen hat, glaube ich, meine Twitter-Taktung nicht wirklich zugenommen, glaube ich. Aber auf Instagram mache ich mehr, weil ich weiß gar nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum ich mehr Sachen auf Instagram poste und mehr Stories mache. Ich glaube einfach, weil ich mehr zu Hause bin und weniger Abwechslung habe und mir irgendwie diese Art von Abwechslung auf Instagram schaffe. Das wird es wahrscheinlich sein.
Ja.
Und ich koche mehr. Also ich mache auch mehr Essensfotos entsprechend. Das ist dann auch nochmal das Ding. Also ich koche viel, viel mehr und experimentiere rum und verwerte Reste.
Ja.
Und das macht Spaß und das möchte ich dann auch irgendwie fotografisch festhalten, weil ich dann auch sehr gerne sehr stolz auf mich bin, dass ich Dinge geschafft habe.
Apropos, da sind wir ja bei einem Ausflug, den ich sehr, sehr gerne noch mit dir machen möchte.
Ja.
Du hast im Fragebogen gesagt, danach riecht meine Kindheit nach reifen Aprikosen, nach Toastbrot, nach Beefy. Und eigentlich müsste ich dich fragen, wie deine Kindheit geschmeckt hat. Machst du mit mir diesen Ausflug?
Ich mache diesen Ausflug. Meine Kindheit hat geschmeckt nach Kellogg's Cerealien. Kellogg's steht eigentlich jetzt irgendwie für alles, was es so in diesem Supermarktregal gibt, was man mit Milch essen kann.
Ja.
Also meine Kindheit schmeckt nach Cerealien. Ich glaube größtenteils nach Smacks mit eiskalter Milch. Genau. Smacks mit eiskalter Milch vor dem Fernseher an einem Sonntag, wenn Zeichentrickfilme gelaufen sind. Sonntag vormittags. Da haben meine Eltern eigentlich noch geschlafen. Sie durften dann endlich mal ausschlafen und ich bin dann relativ früh wach geworden, habe mir eine Schüssel Kellogg Smacks gemacht, habe den Fernseher angemacht und habe dann quasi das gesamte Vormittags Zeichentrickprogramm durchgesuchtet, was es so gab. Super RTL gab es ja und Kabelkanal hieß das ja noch. Und all die anderen schönen Sender, auf denen so Sachen liefen wie die Gummibärenbande und solche Sachen. Und dazu habe ich Kellogg's Smacks gegessen. Meine Kindheit hat auch nach Beefy geschmeckt natürlich, weil meine Eltern mir in der Grundschule immer Beefy mit in die Brotdose gepackt haben. und ich lustigerweise eigentlich gar nicht so viel Beefy gegessen habe, aber Beefy unter meinen Mitschülern offensichtlich so beliebt war, dass sie sich immer was erschnorren wollten und ich immer so gerne geteilt habe. Was dann aber dazu geführt hat, dass ich dann immer mehr Beefy verlangt habe in meine Brotdose, und gesagt habe, ja, ich habe so Bock auf Beefy, Mama und Papa, könnt ihr mir bitte mehr kaufen davon? Und sie haben mir dann natürlich, großzügig wie sie waren, immer so Hände voll Beefy mitgegeben, weil sie dachten, oh, das Kind hat so viel Hunger. Dabei habe ich halt immer die Beefy verteilt und so habe ich mir immer Freunde erkauft.
Wie schön. Hast du nicht mal getauscht?
Nee, ich war nicht so, ich glaube, ich war nicht so intelligent.
Oh.
Ich habe, weißt du, ich war eher so ein bisschen die Großzügige und ich wollte halt keine Gegenleistung. Also die einzige Gegenleistung, die ich wollte, war, glaube ich, Freundschaft. Das klingt jetzt sehr traurig.
Ja, irgendwie schon.
Irgendwie schon, ja. Ich habe mir immer die Sympathien meiner Mitschüler durch Beefy erkauft, was dann irgendwann dazu geführt hat, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie Beefy an alle verteilt habe. Wir hatten mal in der Grundschule einen Komplimentetag. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Es gab einen Tag, da hatten wir die Aufgabe, für jeden unserer Mitschüler ein Kompliment aufzuschreiben auf einen Zettel, quasi anonym. Und dann immer in das jeweilige, also jeder hatte irgendwie einen Briefumschlag oder sowas, in den Briefumschlag des jeweiligen Mitschülers zu stecken. Und so hatte quasi jeder Schüler, keine Ahnung, wie viele Schüler wir waren, 25, 26, Komplimente, so kleine Zettelfitzelchen in seinem Briefumschlag und
wie schön.
Sie durfte er dann mit nach Hause nehmen und weißt du, andere Schüler oder Schülerinnen hatten so Sachen stehen wie, ich mag dich, weil deine Haare so schön glänzen oder ich mag dich, weil du so schöne Herzen in mein Poesiealbum malen kannst, weißt du, solche wirklich tolle Sachen und ich habe 25 Mal den Zettel gelesen, ich mag dich, weil du immer Beefy mitbringst.
Oh Gott, nein. Oh nein. Oh.
Ja, das ist ein bisschen traurig.
Oh Gott. Das Beefy-Mädchen.
Ich war immer das Beefy-Mädchen. Ja.
Aber es hat funktioniert dann auch, dass sie dann halt auch mehr von dir wollten als nur die Beefy?
Ja, klar. Also natürlich hatten wir auch meine Freunde in der Grundschule.
Dann bin ich, jetzt bin ich versöhnt, sonst wäre ich jetzt auch schwer ins Bett gegangen.
Nee, ich hatte auch schon meine Freunde in der Grundschule. Die waren auch sehr süß und wir haben auch sehr viel miteinander gemacht. Ich gehörte sogar zu den glücklichen Kindern, die ihren Geburtstag bei McDonald's feiern durften. Und da habe ich auch meine Freunde eingeladen und so.
Also oh, schön.
Ja.
Wie wichtig ist dir Freundschaft heute?
Freundschaft ist mir sehr wichtig. Ich habe aber das Gefühl, dass ich gar nicht so viele Freunde habe, was aber auch nicht wichtig ist, wie viele man hat, sondern es ist ja irgendwie, also die Quantität ist ja nicht entscheidend, sondern die Qualität. Ich habe sehr wenige, aber dafür glaube ich, finde ich sehr gute Freunde. Und ich finde, Freundschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, wie oft man sich sieht oder wie viel man miteinander unternimmt, sondern wie sehr man sich aufeinander verlassen kann, wenn es einem richtig schlecht geht. So, ich glaube, das macht richtig, richtig gute Freundschaft aus und das zeichnet meine Freundinnen aus, dass egal, wie lange wir uns zum Beispiel auch nicht gesprochen haben, weil das kann vorkommen, dass wir uns lange nicht sprechen, dass ich sie aber trotzdem anschreiben oder anrufen kann und sagen kann, du, ich brauche dich jetzt, weil ich muss mir mal was von der Seele reden, hast du kurz Zeit? So. Und das geht. Und das macht eine gute Freundschaft für mich aus. Und ich muss dazu sagen, es klingt unfassbar schnulzig, aber ich finde, mein bester Freund ist immer noch mein Mann. Weil wir, bevor wir zusammengekommen sind, auch schon befreundet gewesen sind. Also ich bin mit meinem besten Freund verheiratet. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung für eine Ehe, finde ich.
Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil mein Mann und ich, wir haben uns eben ein bisschen gestritten, tüchtig. Und was natürlich auch in dieser Quarantäne, Isolations, Craziness-Zeit ja nun auch einfach oft passiert, ne? Also bei uns zumindest.
Und ja, bei uns auch.
Ja, ne, also ist halt so. Und er streckte mir dann eben die Hand hin und sagte, sind wir wieder Freunde? Deswegen musste ich gerade so grinsen. Das war ganz schön.
Ja. Ja,
wir sind wieder Freunde.
Ja. Wir haben, also mein Mann und ich haben auch als das losging mit diesen ganzen Ausgangsbeschränkungen und vor allen Dingen mit den Kitaschließungen, haben wir uns auch eine Sache geschworen, und das war wirklich schonungslose Ehrlichkeit miteinander. So. Mhm. Also mal wirklich jegliches Harmoniebedürfnis beiseite geschafft, sondern einfach sagen, wenn uns etwas auf der Seele brennt, dann sagen wir das. Dann halten wir damit nicht zurück, dann schonen wir den anderen auch nicht so und sagen, oh, ich möchte denjenigen jetzt nicht verletzen, sondern wenn uns was stört, dann sagen wir das, und zwar so ehrlich wie wahrscheinlich noch nie in unserem Leben, weil ansonsten halten wir das hier mit diesem Wochen bis monatelang aufeinanderhocken auch nicht aus. Und das klappt bis jetzt relativ gut. Natürlich führt das auch dazu, dass wir uns mehr streiten, klar, weil wenn wir ehrlicher miteinander sind und auch uns sagen, was uns gegenseitig total auf den Sack geht, dann führt das natürlich auch zu mehr Streit, klar. Aber das reinigt tatsächlich auch ein bisschen. Und so wie du und dein Mann auch, am Ende vertragen wir uns, geben uns die Hand und sagen, ist alles wieder gut, und dann ist auch am Ende alles wieder gut. Und wir können quasi, nachdem die Luft gereinigt ist, nach einem Sturm und nach einem Gewitter, können wir auch wieder weitermachen. So. Und das, ich finde es ein bisschen schade, dass wir damit nicht schon eher angefangen haben, weil das tut eigentlich ganz gut.
Naja, gut, aber das sind dann die Dinge, die dann vielleicht ja auch bleiben können, ne?
Ja, genau. Das gehört zu den Dingen, die man beibehalten kann, auf jeden Fall. Mhm.
Ich weiß nicht, ob du mit ihm befreundet sein wollen würdest, aber du würdest auf jeden Fall gerne seine Gedanken lesen. Christian Drosten.
Ja.
Warum ist er dir in den Kopf gekommen bei der Frage, ich würde gerne die Gedanken lesen von?
Ich würde sehr gerne wissen, was er gerade wirklich über diese ganze Situation denkt. Weil er wirkt so kompetent und so ruhig auch, ne? Also wirklich sehr, ich kann es nicht anders sagen, also in diesem Podcast oder auch in Interviews oder sowas, wenn man ihn mal mitbekommt, er ist ein sehr ruhiger, quasi in sich ruhender, sachlicher Mensch. So. Und dabei wird er gerade so gefordert von allen Seiten. So, er ist praktisch der wichtigste Berater der Bundesregierung und der Länder. Er forscht an diesem Virus. Er macht einen Podcast. Er führt 20.000 Interviews. Er liest ungefähr 50 Studien die Woche. Zum einen würde ich gerne wissen, wie er das macht, so, weil das hält doch kein normaler Mensch aus. Auch dieser Druck nicht, diese extreme Verantwortung. Und auch diese plötzliche Prominenz auf einmal, so quasi über Nacht. Und zum anderen würde ich einfach gerne wissen, was ihm für Gedanken durch den Kopf schießen. Liegt er manchmal im Bett und denkt sich, Alter, was ist das für ein Irrenhaus, in dem ich gelandet bin? So, oder auch was er zum Beispiel über einzelne Regierungsmitglieder denkt, so, oder irgendwie Minister. So, also ob er sich nicht einfach still und heimlich fragt, was zum Teufel hat schon wieder diesen Laschet geritten? Alter Verwalter. So, also ich
hat
würde
er eigentlich
gerne,
Lack gesoffen?
Genau. Rede ich gerade seit Wochen gegen eine Wand an oder was? So. Also ich würde wirklich gerne mal seine geheimsten Gedanken wissen und auch, ob er wirklich in seinem tiefsten Innern gerne mal über irgendwelche Leute abkotzt und sagt, boah, ey, ganz ehrlich, macht euren Scheiß doch alleine.
Ja, das wäre wirklich spannend. Wirklich spannend.
Jo.
Ja, und vielleicht auch diese Frage, wie er, hast du ja gerade schon gesagt, wie er mit diesem Druck umgeht, ne? Also das finde ich so irre. Für mich macht die Faszination auch zu einem Großteil aus nicht nur seine Kompetenz, sondern das, wonach ich mich persönlich gerade total sehne, nämlich jemand, der mich an die Hand nimmt und sagt, Christina, weißt du was, das hier ist das Richtige. So können wir das machen. ob es wirklich richtig ist, was wirklich richtig ist. Das weiß ja irgendwie niemand richtig. Aber ich nehme das bei mir ganz stark wahr und auch in meinem Umfeld dieses Bedürfnis nach jemandem, der sagt, so, und so müssen wir uns jetzt verhalten. Also wirklich so ein regressives Moment von, ich weiß nicht, ich bin überfordert, ich bin hilflos, ich brauche jetzt jemanden, der mich durchführt. Und das, glaube ich, vermittelt Christian Drosten auch, was man tut.
Ja, ich glaube auch, leider ohne es zu wollen, weil er betont es ja auch immer wieder, er ist ja nur, in Anführungsstrichen, nur Wissenschaftler. Er kann ja nur das kommunizieren, was die Wissenschaft herausgefunden hat und auf welchem Stand der Forschung wir sind. Er ist ja nicht in der Position, Anweisungen zu geben.
Genau. Er betont es immer wieder und er wird dabei ja auch nicht müde, aber ich glaube trotzdem, dass er ganz, ganz vielen Menschen dieses Gefühl gibt von, bei dem bin ich safe.
Ja, ja, voll. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass ihn auch dieser Druck oder diese Last, diese Verantwortung, dass halt auch extrem viele Menschen genau das auf ihn projizieren, dass er das zu leisten hat, dass ihn das vielleicht auch so ein bisschen fertig macht. Also, dass er auch wirklich denkt, okay, Leute machen sich ja mehr oder weniger von mir und meiner Meinung abhängig. Mhm. Ich glaube, er hat das, was ich ganz faszinierend fand, hast du das Guardian-Interview mit ihm gelesen?
Nee. Mhm.
Er hat dem Guardian ein Interview gegeben, wo er unter anderem sagt, dass er zum Beispiel Morddrohungen bekommt und so weiter. Und was ihn aber am meisten sorgt und was ihn nachts tatsächlich am ehesten wach hält, sind nicht irgendwie Hater-Mails oder Morddrohungen oder sonst irgendetwas, sondern zum Beispiel Zuschriften von Menschen, die sagen, ich habe 3 Kinder, ich habe meine Arbeit verloren, ich kann vor Sorge nicht schlafen, was soll ich tun? So, und dass sie ihm schreiben und dass er aber darauf keine Antwort hat und da nicht helfen kann und aber das Gefühl hat, dass die Leute sich auf seine Hilfe verlassen. Und das fand ich so faszinierend zu lesen und das hat mir so leid getan in dem Augenblick, weil ich dachte, Alter, wie viele Menschen klammern sich gerade an seine Aussagen und hängen an seinen Lippen und dabei macht er halt einfach nur in Anführungsstrichen extrem starke Wissenschaftskommunikation. So.
Wer weiß, vielleicht hört er uns ja und wird uns das irgendwann mal erzählen.
Ja. Das nächste Podcast-Interview machst du dann mit Christian Drosten, ne? Ist klar.
Das halte ich für sehr realistisch.
Ja, okay. Hau ihn mal auf Twitter an. Ich habe gehört, da erreicht man ganz viele Leute.
Ja, genau. Grisse, alte Hecke. Wie sieht's aus? Willst du dem NDR nicht mal kurz den Rücken kehren? Ich hätte da was für dich. Geht richtig. Auch nicht um Viren, nur um dich und deinen Kopf.
Genau, kannst auch ein Weinchen dabei trinken.
Genau. Ach, Mensch, Anna, ich habe das Gefühl, du hast, also ich weiß deine Zeit jetzt noch mehr zu schätzen, die du dir genommen hast für mich heute Abend.
Ja.
Das ist ein richtig dickes Ding, finde ich.
Oh, schön.
Ja, ne? Ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, du hast
jetzt dabei sein durfte.
Ja, total gerne. Ich hoffe, du hast jetzt noch ein bisschen für dich und kannst noch mal schnaufen.
Ja, ich denke, mittlerweile ist das Kind schon eingeschlafen. Der Mann traut sich wahrscheinlich gerade nicht ins Zimmer. Ich muss ihm erst das Go geben, dass das Gespräch beendet ist. Und dann, wer weiß, vielleicht haben wir dann doch noch mal 5 Minuten, um gemeinsam ein Weinchen zu trinken und mal runterzukommen.
Bitte tut das. Ja. Anna, ganz vielen Dank.
Danke dir.